Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christina. Ich bin seit über 10 Jahren in der Hundeverhaltensberatung und im Hundetraining tätig. Und mit meinem Podcast nehme ich dich so ein bisschen mit in mein Leben, meine Erfahrungen, meine Verhaltensberatungsfälle und teile natürlich auch den ein oder anderen Tipp oder Trick im bedürfnisorientierten Zusammenleben mit deinem Hund. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viel Spaß. Willkommen zur neuen Podcast-Folge. Das wird diese Woche tatsächlich eine absolute Harakiri-Podcast-Folge. Wir sind nämlich, ich bin super spät dran, nicht wir. Ich habe die Podcast-Folge schon einmal aufgenommen gehabt und leider hatte einfach irgendwas mit den Einstellungen nicht gestimmt und die Aufnahmequalität war eine Katastrophe. Und deswegen wird sie jetzt tatsächlich nochmal neu aufgenommen und ich nehme sie ausnahmsweise jetzt erst Montag früh auf. Und sie wird wahrscheinlich, weil die Marie meine zauberhafte Podcast-Fee hier nochmal Gas gibt, sogar noch am selben Tag geschnitten und erscheinen. Aber ja, ist jetzt eine ziemlich wilde Aktion. Ich freue mich aber trotzdem, weil ich ein super Thema super wichtig finde und eine super schöne Podcast-Folge. Und ich habe es tatsächlich jetzt einfach die Zeit genutzt, als ich erfahren habe gestern, dass das nichts wird mit der Podcast-Folge, dass ich bei euch einfach auch nochmal nachgefragt habe. Ihr konntet nochmal Fragen zum Thema stellen. Und das habt ihr tatsächlich auch rege genutzt und habt ganz tolle Fragen gestellt. Jetzt verrate ich aber einmal das Thema. Und zwar geht es um Schmerzen beim Hund. Tatsächlich in der Hundeverhaltensberatung einfach ein krasses Thema und ich hatte tatsächlich schon für die letzte Aufnahme so ein bisschen überlegt und resümiert, wie viele der Hunde in meiner Verhaltensberatung auch körperliche Beeinträchtigungen haben und ich würde wirklich nahe 100% gehen, dass immer noch Faktoren reinspielen, dass die Hunde irgendwo Schmerzen oder Unwohlsein haben und wir deswegen auch häufig Verhaltensauffälligkeiten haben. Und deswegen müssen wir darüber sprechen und ich möchte euch so ein bisschen sensibilisieren, wirklich gut hinzuschauen. Ich möchte euch ein paar gute Punkte mitgeben, an denen ihr euch so ein bisschen entlanghangeln könnt. Das wird heute so unser Thema sein. Ich habe tatsächlich krasse Notizen. Ich bin heute so vorbereitet, sowas von. Also, Schmerzen beim Hund. Das Allerwichtigste, was wir ja einfach festhalten müssen, ist, dass Schmerzen ein krasser Stressor sind. Das wisst ihr alle. Das kann sein, wenn man starke Kopfschmerzen hat, wenn man Zahnschmerzen hat, wenn wir Frauen unsere Tage haben. Da gehen einfach körperliche Beeinträchtigungen mit einher. Und es ist einfach so, dass wir nicht so belastbar sind, wie wir es an Tagen sind, wenn es uns einfach gut geht. Und das ist mit unseren Hunden nichts anderes. Das große Problem ist tatsächlich, dass Hunde wirkliche Meister sind, Schmerzen, Unwohlsein zu verstecken und dass es in der Regel wirklich schon sehr heftig sein muss, wenn wir es deutlich wahrnehmen. Ja, also dass ihr das einfach mal so schon mal pauschal im Hinterkopf behaltet. Ich gehe jetzt mit euch so ein bisschen durch, was körperliche Merkmale für Stress ganz wichtig, Stress sein können. Schmerzen lösen Stress aus, deswegen gehen wir an Stressverhalten heute. Ich sag gleich aber noch was dazu. Körperliche Merkmale sind so, der Klassiker ist wirklich das Stressgesicht. Wer von euch das noch nicht kennt, ich schaue, dass ich auf Instagram noch ein Foto raussuche und euch mal ein Beispiel poste, damit ihr das nochmal anschauen könnt. Stressgesicht ist, dass die Ohren sind dann sehr nach hinten oben gezogen. Ihr seht dann so Muskelwülste, also so raustretende Adern zwischen Augen und Mundwinkel. Was einfach extrem auffällig sind, sind diese ganz stark zurückgezogenen Mundwinkel und die laufen auch sehr spitz zusammen. Wir sehen so ein starkes Hecheln und die Zunge liegt auch dann sehr angespannt im Maul und ist meistens so spaltellförmig, was für ein Wort. Und wir haben erweiterte Pupillen und häufig dann auch weiß im Auge zu sehen. Wie gesagt, ich suche euch nochmal ein Foto raus, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen dazu. Was wir dann auch häufig haben in Verbindung mit Stress ist Haarausfall. Also wirklich auch so anfallartig kann es einfach in Stresssituationen passieren. Schuppig, zittern, Durchfall, Erbrechen, so eine eingezogene Rute. Und eingezogene Rute muss da gar nicht unbedingt heißen, dass die über den Bauch eingezogen ist, sondern geht da wirklich hauptsächlich nach dem Rutenansatz, der meistens dann einfach so über dem Hintern klemmig ist. Ja. Was wir im Verhalten der Hunde unter Stress feststellen können. Und es ist einfach sehr spannend, weil das extrem konträr sein kann. Ja, ich gehe jetzt gleich mal so drauf ein und es ist einfach krass, wie unterschiedlich sich das auf Hunde auswirken kann. Wir haben zum Beispiel häufig, wenn die Hunde unter Stress stehen, dass wir eine fehlende Konzentration haben oder eine Leistungsschwäche. Das heißt, fehlende Konzentration zum Beispiel, dass wenn ihr mit dem Hund trainiert, dass ihr in den Einheiten die Hunde nicht so gut mitarbeiten, wie sie das sonst eigentlich machen in der Regel. Leistungsschwäche meine ich jetzt in dem Sinne, dass der Hund, das merken wir zum Beispiel bei der Mali ganz häufig, wenn die Bauchschmerzen hat, dass sie keine weite Strecken laufen kann. Ja, die geht meistens extrem freudig raus, weil die Bock hat raus, zu gehen und dann sind die Bauchschmerzen und dann wird die langsamer und langsamer und langsamer und kann einfach gar nicht die Strecke machen. Ja, und das kann sein, wenn ihr mit dem Hund irgendwie joggen geht oder am Fahrrad lauft, dass er das nicht so leisten kann. Aber eben auch schon allein bei den ganz normalen Spaziergängen in langsamem Tempo kann es sein, dass sie einfach nicht so viel Strecke machen können. Eine gesteigerte Müdigkeit, dass sie einfach zu Hause viel mehr schlafen, ein größeres Ruhebedürfnis haben oder das ist zum Beispiel auch was ich dann bei Hunden häufig feststelle, ist, dass wenn die sich so ganz teilnahmslos schnell hinlegen, wenn man Pausen auch draußen macht, kann das ein klares Indiz sein, dass hier irgendwas nicht ganz gut läuft. Aggressives Verhalten, ja, dass die Hunde plötzlich mehr knurren, mehr schnappen in Situationen, wo sie das früher nicht gemacht haben. Verstärkte Ängstlichkeit, ja, dass sie einfach viel schreckhafter sind. Ruhelosigkeit, Nervosität, Unruhe, Zerstörungswut. Ja, das ist so, die Mali zum Beispiel, wenn wir beim Thema Bauchschmerzen bleiben, ist es dann, dass die auch so anfallartig durch die Wohnung pest, weil die so Schmerzen hat, dass sie nicht ruhig liegen kann. Ja, es ist einfach, quietscht dann auch ganz oft. Das ist ganz furchtbar einfach mit anzuschauen. Auch so bellen, jaulen. Das kann zum einen eben dann sein, dass es so einen akuten Auslöser wie das Anfassen gibt oder eben bei Bauchschmerzen auch, dass einfach so ein, ja, so eine Schmerzreaktion, so eine Krampfreaktion quasi ist. Das kann aber tatsächlich auch sein, dass Bellen und Jaulen bei anderen Auslösern, also in Begegnungssituationen zum Beispiel, gezeigt wird, weil eben der Stress im Hintergrund schon so schwelt, dass einfach überhaupt keine Impulskontrolle mehr da ist, auf Reize nicht zu reagieren, beziehungsweise gelassen zu bleiben, einfach bei diesen Reizen. Übermäßiges Putzen oder Kratzen können auch ein ganz krasser Indikator eben für Stress sein. Wir haben aber auch so ganz klassische Verhaltensweisen wie Leine beißen, hochspringen. Also wenn dann eben so, der ist aber ungezogen, der maßregelt dich. Diese ganzen beschissenen Aussagen und Etiketten, die da gerne, das ist eine Stressreaktion. Ja, und hier ist es ganz wichtig, dass wir auch nochmal darauf eingehen. Stress wird natürlich nicht nur durch Schmerz ausgelöst, sondern das kann natürlich auch durch Überforderung in der Situation, durch Unsicherheiten in der Situation, durch negative Vorerfahrungen in der Situation ausgelöst werden. Ja, das heißt, wenn wir jetzt hochspringen zum Beispiel, dann kann es auch einfach so eine Übererregung in der Situation sein, eine übermäßige Freude und Aufgeregtheit. Es kann aber auch einfach sein, dass es so ein Übersprungsverhalten aus Unsicherheit sein. Es kann eben aber auch sein, dass wir hier im Hintergrund einfach Schmerzen haben, die als Hintergrundstress schon die ganze Zeit wirken oder eben auch akute Stressauslöser. Ja, das ist einfach ein bisschen schwierig pauschal zu sagen. Wir werden auch später nochmal darauf eingehen. Es ist und bleibt ein extrem individuelles Thema, wo wir echt immer dieses individuelle Konstrukt Hund uns anschauen müssen, warum der Hund sich in diesen oder jenen Situationen genau so verhält, welche Vorerfahrungen hat er gemacht, wo kommt er her, die gesundheitliche Komponente. Und nur so können wir eben dann wirklich ganzheitlich draufschauen. Jetzt will ich aber im nächsten Schritt auch mit euch nochmal so ein bisschen darauf eingehen, so die wichtigsten Dinge, die mich so begleiten in der Verhaltensberatung, wo Hunde einfach häufig körperliche Probleme aufzeigen, ja, ist echt nur ein Teilauszug. Wir können da natürlich noch tiefer reingehen, aber wir fangen mal an. Ich werde extrem hellhörig bei so Sätzen, wie wenn gesagt wird, mein Hund nimmt keine Leckerlis. Mein Hund ist wählerisch bei Futter. Nach 2 Tagen will der immer irgendwas Neues essen. Das sind klare Alarmsignale, dass hier was im Argen liegen könnte. Ich war gerade kurz ein bisschen irritiert. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Bei uns ist offensichtlich, also es ist eine Baustelle vor der Tür. Wir gehen aber zum Hinterhof raus und da werden dann so Rohren rumgebohrt. Also die Podcast-Folge diese Woche liegt irgendwie, weiß ich nicht. Und hier vibriert es gerade und rödelt es sehr laut. Ich hoffe, es geht auf der Aufnahme ganz gut. Aber es war gerade so, okay, die ganze Wohnung bebt. So, zurück. Hund ist wählerisch, nach 2 Tagen will der was Neues, der ist total picky, der verarscht mich, der will nur XYZ essen. Auch hier müssen wir natürlich wieder ganzheitlich hinschauen. Ja, das heißt, wenn ich einen Hund habe, der grundsätzlich sein normales Futter sehr gut frisst und in bestimmten Situationen zum Beispiel keine Leckerlis nehmen kann, dann ist es ein klarer Indikator, dass nur diese einzelnen Situationen irgendwie stressend für den Hund sind. Wenn ihr aber Punkte habt, wie dass der grundsätzlich extrem unregelmäßig frisst, dass der immer wieder in Anführungszeichen neues Futter haben will, dass ihr häufig Durchfall und Erbrechen habt, dass der immer wieder Symptome für Bauchschmerzen zeigt, also wie Bauchgluckern, buckliger Gang, Appetitlosigkeit, dann auch so ein gedeckeltes, gehemmtes Verhalten zeigt. Ja, wenn ihr häufig eine schlechte Stuhlkonsistenz habt und die kann von, es wird jetzt ein bisschen detailliert und es ist nicht ganz so, aber wenn es einfach regelmäßig zu weich ist, wenn es so ein bisschen schleimige Konsistenz hat, wenn es regelmäßig immer wieder zu hart ist, dann liegt hier irgendwas im Argen und dann müsst ihr wirklich der Ursache nachgehen. Das heißt, total wichtig ist ja, dass die Leute dann immer sagen, wenn der Hund 2 Tage irgendein Futter frisst, dann wieder aufhört, das Futter zu fressen, dann wird ein neues Futter gekauft und so, dann heißt es ja immer, der Hund erzieht dich ja ganz schön. Und das ist Quatsch. Das Problem ist hier, dass die Hunde offensichtlich irgendwelche Schmerzen, also sie machen negative Erfahrungen mit dem Futter. Es löst meistens irgendwie Bauchschmerzen, Verdauungsprobleme oder sonst irgendwas aus. Und sie kriegen neues Futter, mit dem haben sie noch keine negative Erfahrung gemacht. Also sind sie erstmal froh, fressen dieses Futter, dann kommt wieder irgendwas in Gange, das wieder Schmerzen verursacht. Dann machen sie wieder Erfahrung mit dem Futter und dann hören sie einfach wieder auf, das Futter zu fressen. Das ist die Ursache dahinter. Und dann muss eben geguckt werden, warum verträgt der Hund dieses Futter nicht und was kann ich dem eben zu essen geben, was für ihn verträglich ist. Ja, natürlich gibt es auch mal diese Geschichten, hatte ich jetzt gerade in der Verhaltensberatung. Der Hund kriegt eigentlich Trockenfutter und es ist ihnen aber ausgegangen und dann haben sie also geile Sachen für den Hund gekocht für ein paar Tage, bis das Futter wieder geliefert war. Naja, und dann stand er natürlich schon vor dem Napf und hat gesagt, naja, Trockenfutter. Und sowas darf ich schon auch einfließen lassen, meiner Meinung nach, dass wenn ich einfach merke, dass halt mein Hund lieber Nassfutter mag, dann solltet ihr auch einfach Nassfutter füttern, ja. Kann mal Ausnahmen geben, warum das nicht möglich ist oder so. Muss man natürlich auch wieder ein bisschen individuell gucken, aber guckt schon. Also ich finde es schon wichtig, ich esse auch gerne gutes Essen und da sind die Geschmäcker ja auch unterschiedlich und das darf es dann beim Hund auch sein. Und bitte geht einfach wirklich von diesem Grundsatz weg. Kein Hund ist vor einem vollen Napf verhungert. Ja, natürlich nicht, weil der Überlebenswille ist größer. Also werden sie irgendwann auf Dauer alles fressen, aber das ist doch nicht der Anspruch, den wir an ein glückliches Leben des Hundes haben, sondern er sollte eben schmerzfrei sein, er sollte was zu essen kriegen, was er gerne isst und es sollte ihm keine körperlichen Schmerzen in der Verdauung verursachen. Wenn ihr aber irgendwie feststellt, ich fühle mich da gerade total gesehen und gehört mit meinem Hund, dann bitte geht ihr zu eurem Haustierarzt, mit dem ihr euch bestenfalls gut versteht, bei dem ihr euch gut aufgehoben fühlt, dann wird da eine Allgemeinuntersuchung gemacht. Ich mache das schon immer, wenn bei uns irgendwie Bauchschmerzen, wir mal wieder irgendwas checken müssen. Vor dem Termin sammle ich schon mal 3 Tage prophylaktisch die Stuhlprobe, weil es kann 1000 verschiedene Ursachen haben, woher Bauchschmerzen auch rühren können, außerhalb von, es kann natürlich die Ernährung verursachen, es kann aber auch andere körperliche Ursachen haben, also muss der Hund dann einfach mal durchgecheckt werden, da macht es eben Sinn, eine Stuhlprobe zu machen und ein großes Blutbild zu machen. Wenn es sehr häufig schon vorkommt und da häufig nichts gefunden wurde, dann bitte hier auch einen Gastroenterologen hinzuziehen oder eine Fachtierärztin für Ernährung. Es ist ganz wichtig, ihr könnt immer erstmal zum Allgemeintierarzt gehen. Das macht auch Sinn, wenn der den Hund einfach tatsächlich gut kennt, wenn er den von Anfang an kennt und sowas. Wenn hier aber nichts vorwärts geht und da einfach immer nur eine Symptombehandlung, das heißt, der Hund bekommt Medikamente und ein paar Wochen oder Monate geht das gleiche Spiel von vorne los, dann ist es wichtig, dass ihr euch da wirklich nochmal mit einem Tierarzt, einer Tierärztin auseinandersetzt, die auf dem Fachgebiet spezialisiert ist. Die haben zum einen einfach Weiterbildungen, die sind da viel mehr im Detail drin bei dieser Thematik. Und manchmal haben sie natürlich auch einfach nochmal, sie haben Gerätschaften, das ist nicht das richtige Wort, aber ihr wisst, was sie meinen, Gerätschaften, wo sie den Hund vielleicht auch nochmal viel detaillierter untersuchen können, als es der Allgemeinarzt hat. Und das gilt nicht nur in dem Falle, wir gehen jetzt so ein paar Themen eben durch, sondern es gilt wirklich für jedes einzelne Thema, dass sie sagt, wir machen erstmal eine Allgemeinuntersuchung, aber wenn das uns nicht weiterbringt, dann müssen wir ins Detail rein. Und da brauchen wir wirklich einen Spezialisten, eine Spezialistin an unserer Seite. Punkt. Ja, ganz, 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 ganz wichtig für euch. Haben wir auch machen müssen. Also das ist so, wenn ihr Futtermittelunverträglichkeiten, Magen-Darm-Beschwerden, da irgendwas im Argen liegen könnte, dann bitte hier losgehen. Und eben auf die Symptome, die ich gerade gesagt habe, einfach drüber gucken, ob ihr euch da wiederfindet. Dann gibt es ja auch so dieses Thema Bewegungsapparat, habe ich auch wahnsinnig häufig. Das heißt, hier wirklich auch einfach gut beobachten, dass ihr auf über das Gangbild eures eigenen Hundes drüber schaut. Das heißt, wenn der einfach locker in seinem Tempo laufen darf, ja, schwingt der dann einfach da an der Hüfte. Das könnt ihr so beobachten. Dann schwingen die wirklich richtig weich durch. Wenn die wedeln, wedelt es wirklich auch richtig weich durch. Wie ist die Fellbeschaffenheit? Also Bewegungsapparat hängt ja extrem eng auch mit Verspannungen im Körper zusammen. Da wirklich einfach drüber gucken. Wenn der Hund sich zum Beispiel schüttelt, schüttelt sich wirklich der ganze Hund da richtig gut von vorne bis hinten durch? Oder ist es so, dass es so stückchenweise locker, dann merkt man, es ist so eine Stelle, wo der nicht so locker schüttelt und dann schüttelt es wieder locker durch? Sowas beobachten, weil das sind wahnsinnig wichtige Informationen für den Tierarzt, dass ihr eben sagen könnt, passen wir auf, ist mir aufgefallen. Dann natürlich auch, gibt es Stellen, an denen der Hund nicht gerne angefasst wird. Wir haben es zum Beispiel mit der Mali auch immer mal wieder, dass sie so ein bisschen Verklebungen hat. Das merkt man dann einfach, dass wenn man den Hund so ein bisschen massiert, dass es ja so Stellen gibt, wo man die so locker durchkneten kann, und dann gibt es so Stellen, wo das nicht ganz so gut geht, wo irgendwie das, ja, mehr Anspannung einfach zwischen Fell und Haut quasi ist. Und da darf, kann man dann eben sich von einem Physiotherapeuten, einer Physiotherapeutin, die so ein bisschen Massagetechniken zeigen lassen. Wärme hilft ihr auch ganz gut, so Kirschkernkissen drüber zu gehen. Und da gibt es ganz tolle Übungen, die man mit dem Hund machen kann. Auch so, by the way, kann es auch hier zum Beispiel ein Grund, ein schlecht sitzendes Brustgeschirr sein, dass es da immer wieder zu Verspannungen kommt. Dann auch hier einfach immer gut beobachten, wie Fellbeschaffenheit, so plötzliche Wirbel im Fell oder wenn es so einzelne Stellen gibt, wo so stumpfes Fell auf einmal ist, ja. Das ist auch immer so, da sind Verspannungen, Schmerzen können da einfach eine große Ursache dafür sein. Positionen halten sind auch so große Themen. Wenn ein Hund zum Beispiel nicht mehr gerne sitzt und sich immer vom Sitz ablegt, dann würde ich das auch, kann im Alter einfach auch mit dazukommen. Ich würde es aber auch im Alter immer checken lassen, weil auch ein alter Hund sollte schmerzfrei leben dürfen. Sowas kann zum Beispiel immer so ein Thema sein, dass man so ein bisschen drüber guckt. Auch Positionswechsel. Bei unserem verstorbenen Dalmatiner, dem Anton, war das zum Beispiel irgendwann so, dass aufgrund der Arthrose und Spondylose hat der sich nicht mehr vom Sitz ins Platz begeben, sondern der hat sich immer vorne zuerst abgelegt und ist dann hinten runtergegangen. Das ist ungewöhnliches neues Verhalten, muss abgecheckt werden, was man da tun kann. Auch hier wieder so ein bisschen schauen, zeigt der Hund denn Hobbys? Also zeigt er alle seine Hobbys, die der eigentlich gerne macht. Und es kann eben sein, wenn ein Hund, der sich eigentlich sonst immer gerne durchs feuchte Gras gekullert hat, plötzlich nicht mehr kullert. Oder meine Patenhündin, die robbt sich zum Beispiel immer so mit dem ganzen Bauch übers feuchte Gras und findet es total großartig. Wenn die sowas auf einmal nicht mehr zeigen, Buddelverhalten oder sowas, dann auch immer überlegen, so seit wann zeigt der Hund es nicht mehr, und auf alle Fälle checken lassen, ob das vielleicht eine körperliche Ursache hat, wenn der Hund es nicht mehr zeigt. Weil wir denken wieder daran, wenn die Hunde Schmerzen haben, haben wir einen permanenten Hintergrundstress, der sich aufs restliche komplette Verhalten auswirkt, ja? Und deswegen müssen wir wissen, wenn da irgendwas im Argen liegt, und eben dem Hund dort auch einfach helfen. Also, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen zusammenfassen, es ist total wichtig, wenn ihr beim Verhalten eurer Hunde feststellt, dass die einfach wenig bis kein Erkundungsverhalten mehr zeigen, auf den Spaziergängen einfach gedeckelter und gehemmter durch die Gegend laufen. Und ich rede hier jetzt wirklich von dem grundsätzlichen Spaziergang, wenn ihr mit eurem Hund unterwegs seid, ja, wie verhält er sich da? Denn natürlich ist es so, die Mali zum Beispiel, wenn die krasse Bauchschmerzen hat, würde die trotzdem ein Reh jagen gehen, weil in dem Jagdverhalten so krasse Hormone ausgeschüttet werden, dass die Schmerzen oft einfach nicht mehr so spüren. Und dann wird da Alarm losgelegt. Und es kann euch zum Beispiel auch bei einem jungen Hund mit einer großen Freude an Interaktion mit anderen Hunden, kann es sein, dass der ein extremes Spielverhalten zeigt, weil da eben Glückshormone ausgeschüttet werden. Wenn der aber sonst den restlichen Spaziergang sehr lahm ist, wenig rumschnüffelt, wenig Erkundungsverhalten zeigt und quasi nur so hinter euch herharscht, dann ist das ungewöhnliches Verhalten und dann muss es trotzdem der Ursache auf den Grund gegangen werden. Ja, total wichtig. Dann eben auch gesteigertes Rückzugs- oder Ruhebedürfnis. Wie gesagt, wenn ihr irgendwie sagt, ich unterhalte mich kurz mit jemandem auf der Straße und flatsch liegt mein Hund da, das ist sehr ungewöhnlich für ihn, weil er sonst eigentlich da immer irgendwie rumpest, rumschnüffelt oder sowas, dann bitte da drüber schauen. Es kann natürlich, weil wenn es extrem heiß ist und gerade 40 Grad in der Sonne hat, dass er sich dann vielleicht hinlegt, kann der Situation geschuldet sein. Also auch hier, wie gesagt, wir kommen noch dazu. Es ist komplex, ja, aber da einfach so ein bisschen drauf achten und sensibilisiert sein. Und eben auch aggressives Verhalten, jetzt nicht in Form von, also kann auch, dass der Hund plötzlich anfängt zu beißen, plötzlich anfängt zu schnappen in Situationen, wo er das nicht gezeigt hat. Das aggressive Verhalten beinhaltet eben aber auch so, springt heftig auf einmal in die Leine, reagiert auf Reize, was total ungewöhnlich für den Hund in solchen Situationen ist. Das sind Verhaltensveränderungen, da müsst ihr unbedingt schauen, woher kommen die. Und die große Scheiße, muss man einfach klipp und klar sagen, ist, manchmal hat man echt Glück und kann über gute Beobachtungen sehr schnell rausfinden, woher es kommt. Wir hatten es selber wirklich eine Odyssee damals, weil die Mali auch sehr gedeckeltes Verhalten gezeigt hat. Und wir haben angefangen, die auf den Kopf zu stellen und es hat einfach ewig gedauert, weil so, ja, die ist irgendwie gedeckelter, die zeigt weniger Erkundungsverhalten, die frisst nicht irgendwie richtig regelmäßig. Das kann überall herkommen. Und das ist oft die große Problematik. Und manchmal hat man einfach wirklich das Glück, dass man total schnell draufkommt, weil irgendwo fängt man halt an mit der Diagnostik und dann hat man manchmal Glück und man findet schnell den Grund und zack, kann den halt beheben über Medikamente, eine Ernährungsumstellung, whatever. Und manchmal muss man einfach dranbleiben und es braucht einfach wirklich Zeit, Geduld und ein Batzen Geld, muss man einfach leider auch sagen. Hier kommen wir jetzt wirklich zu dem Punkt, es ist komplex, es ist individuell. Was ich aber wirklich unbedingt hier an dieser Stelle einmal sagen möchte, ist, wir alle täten uns wirklich gut daran, wenn wir kompromisslos anerkennen, wie kooperationsfreudig und großartig unsere Hunde von Natur aus sind. Punkt. Und sie sind es von Natur aus wirklich alle. In unterschiedlichen individuellen Abstufungen, da brauchen wir überhaupt nicht reden. Ganz wichtig ist, wenn Kooperation fehlt mit unseren Hunden, dann müssen wir uns auf die Suche nach der Ursache machen. Wir können nicht immer sagen, der ist trotzig, der ist bockig, der ist irgendwas, sondern warum macht er denn nicht mit? Und das müssen wir mit einem sehr wohlwollenden Blick auf den Hund. Und es kann da wirklich individuelle Ursachen haben. Das heißt, es kann ja einfach sein, dass wir einen Hund haben, der nicht gerne mit uns kooperiert, weil er aus dem Tierschutz kommt und super negative Erfahrungen mit Menschen gemacht hat. Dann hat er es einfach schlecht gelernt und dann ist es einfach wichtig, dass ich Gegebenheiten schaffe, dass er lernen darf, stückchenweise sich auf mich einzulassen und dass sich Kooperation mit mir lohnt. Punkt. Ja, es kann eben sein, dass wir körperliche Ursachen haben. Es kann sein, dass wir eine Kombi aus diesen Sachen haben. Es kann sein, dass ich einfach gerade im Training aktuell schlecht mit ihm kommuniziere, dass er gerade aktuell nicht wirklich versteht, was ich gerne von ihm hätte. Also darf ich auch dann einfach mal mein Training nochmal überfragen, hinterfragen, umstrukturieren und solche Geschichten. Und das ist einfach wichtig, dass wir da auf all diese Punkte einfach schauen, um die ganze Situation für den Hund grundlegend zu verbessern. Ja. Das Wort zum Sonntag am Montag. So, das ist jetzt mal so das Grundlegende, was ich euch mitgeben will. Jetzt habe ich ja, wie anfangs schon erwähnt, auch noch ein paar Fragen von euch gesammelt. Und hier kam eine ganz wichtige Frage, wie man denn damit umgehen soll, wenn man sich von seinem Tierarzt, seiner Tierärztin nicht ernst genommen fühlt. Und leider ist es was, was mich immer wieder begleitet, tatsächlich auch in meinen Verhaltensberatungen. Es ist ganz häufig, dass die Menschen sehr wohl schon wahrgenommen haben, hier stimmt irgendwas nicht und beim Tierarzt waren und der hat auch eine Allgemeinuntersuchung gemacht und dann heißt es, nein, da ist alles in Ordnung und der Hund bockt doch einfach nur und trotzt nur und gibt da wirklich Tierärzte, die ein ganz negatives Bild von diesem Hund malen und es ist ungut und da würde ich immer wirklich konsequenter zu raten, den Tierarzt zu wechseln. Punkt. Ihr braucht einen Tierarzt an eurer Seite, der Bock auf Diagnostik hat, der vor allem auch seine eigenen Grenzen kennt. Ich gehe nachher noch ein bisschen drauf ein, was wir so regelmäßig mit der Mali machen und warum wir uns diesen Tierarzt ausgesucht haben. Aber es ist einfach wirklich wichtig, dass ihr jemanden habt, der einfach wohlwollend eurem Hund und auch euch gegenübersteht, der eure Sorgen ernst nimmt, der euch Zusammenhänge erklärt, der euch nächste Schritte erklärt, der auch bereit ist, sich mit anderen Tierärzten auseinanderzusetzen, die einfach da Spezialisten auf gewissen Gebieten sind und da in einen Austausch zu gehen. Und ja, leider Gottes müsst ihr da manchmal ein bisschen länger auf die Suche gehen, aber es lohnt sich, kriegt da auch immer wieder Feedback, wenn ich da wirklich animiere, meine KundInnen da nochmal wirklich drüber zu gucken und das Ganze zu verändern, wie glücklich die sind, wenn sie dann jemanden gefunden haben, wo sie sagen, wow, das ist einfach was ganz anderes. Auch da verhält sich der Hund in der Praxis zum Beispiel sofort völlig anders, weil die einfach einen anderen Zugang zu diesem Hund finden und auch diesen Hund einfach ernst nehmen. Und was ihr da auch immer noch machen könnt, also ich würde immer raten, sucht euch auf alle Fälle wirklich einen Allgemeintierarzt, der extrem wohlwollend und liebevoll einfach mit dem Hund umgeht bei Blutabnahme etc. pp., weil ich ja dann auch wirklich viele Chancen mittlerweile habe, mit Tierärzten, Verhaltenstierärzten und so weiter auch online zusammenzuarbeiten, wenn ich die Befunde eben da auch zuschicken kann. Ja, das heißt, ich muss gar nicht immer von Tierarzt zwingen. Kann manchmal auch sein, dass ihr doch nochmal von Tierarzt zu Tierarzt wirklich rennen müsst. Aber manchmal kann man da auch wirklich gut zusammenarbeiten. Aber wichtig ist, dass ihr halt einen Ansprechpartner vor Ort habt, wo ihr wirklich sagt, hey, das passt für uns. Das ist wirklich wichtig. Also da wechseln. Dann war auch eine ganz tiefgründige Frage, die hat mich sehr berührt, ist, wie schaffe ich das als Mensch einfach auch bestimmte Krankheiten meines Hundes zu akzeptieren? Und das ist natürlich eine super komplexe Frage, weil es ja ein bisschen darauf ankommt, was ihr für ein Typ Mensch seid, was für eine Krankheit hat euer Hund und so. Am Ende des Tages gibt, also die Frage ist ja auch, es gibt ja manchmal Krankheiten, die muss ich vielleicht nicht zwingend akzeptieren. Hier sind wir wieder so ein bisschen, geht vielleicht nochmal zum Spezialisten, zu einer Spezialistin, guckt nochmal, könnt ihr da noch irgendwie unterstützen und da grundlegend einfach eine bessere Basis für den Hund schaffen. Andererseits gibt es natürlich auch manchmal Krankheiten, da müssen wir uns damit abfinden, dass es jetzt so ist. Das kann ja zum einen wirklich auch sein, dass junge Hunde Krankheiten haben oder dass wir einfach auch im Alter Hundebeschwerden bekommen und die uns einfach beeinträchtigen mit dem Hund. Das heißt, sind vielleicht nicht mehr so lange Ausflüge machbar, weil der nicht mehr so gut laufen kann. Also wir hatten, also die Mali ist jetzt 10 geworden, da geht es jetzt dann auch irgendwann los, beziehungsweise wir haben das jetzt schon manchmal die Einschränkungen, wenn sie einfach da tatsächlich wieder so anfallartige Bauchschmerzen hat, dann müssen wir auch manchmal geplante Ausflüge verkürzen oder sowas. Aber wir haben es eben auch beim Anton, den wir ins Alter begleiten durften. Und der Anton war ein super mobiler Hund. Wir haben mit dem krass tolle Ausflüge, Wanderungen in die Berge gemacht. Ganzjährig, der ist bei Schneeschuhtouren mitgewatzt. Super, wirklich. Diese Bilder und gemeinsamen Erlebnisse, da zehre ich heute noch davon. Es ist einfach ganz, ganz großartig. Und es war eine extreme Umstellung, als der alt wurde und eben Arthrose, Spondylose dafür gesorgt haben, dass es nicht mehr so lange geht. Überlegt euch einfach, was wichtig ist. Wir haben halt einfach festgestellt, der Anton ist immer ein Hund gewesen, der gerne mit dabei war. Wir haben uns damals einen Jogger besorgt. Berge waren natürlich nicht mehr drin, weil mit diesen Joggern diese Berge hoch, das geht nicht. Aber wir konnten eben dann Flachland, weite Wanderungen machen und er konnte einfach stückchenweise dann immer laufen, was in Tagesform gerade möglich war, da rumflanieren und spazieren. Und zwischendrin lag der einfach im Jogger, konnte sich da ausruhen. Und so haben wir das einfach für uns gelöst und darauf geachtet, dass wir einfach das Beste rausholen können und einfach die Zeit, die man gemeinsam hat, wirklich zu füllen mit schönen Dingen, gemeinsamen Erlebnissen, die beiden, allen Beteiligten einfach richtig viel Spaß machen. Und das möchte ich euch wirklich animieren. Die Zeit ist verdammt kurz. Also auch 16, 17 Jahre, wenn der Hund die schafft, das ist wirklich ein Wimpernschlag, wenn man so zurückschaut. Oh, wird da gleich richtig emotional. Also macht einfach das Beste draus und guckt, was für euch gut geht. Manchmal sagt man ja auch, ich muss gar nicht so viel spazieren gehen. Ich finde es dann auch ganz nett, eine Decke mitzunehmen, mit dem Hund irgendwo im Park rumzuliegen, zu beobachten und sowas und mach's mir dann eher gemütlich. Wenn man aber sagt, wir sind gerne unterwegs, wie gesagt, dann kauft euch einen Jogger oder sowas, dass es einfach da sehr, sehr, sehr entspannt ist. Achtet halt wirklich darauf, dass es den Hunden bequem macht. Es gibt so ganz seltsame Hunderucksäcke. Ich habe mich damit noch nicht wirklich auseinandergesetzt. Also das ist jetzt Halbwissen. wissen, was ich hier teile. Aber für mich sieht es manchmal echt nicht bequem aus, was das angeht. Also ich habe auch nicht umsonst, wir haben dieses große Lastenrad ja uns auch sehr früh organisiert, weil wir eben auch gerne Radeltouren machen, damit die Hunde da bequem haben. Und ich habe wirklich darauf geachtet, dass wir einfach das mit der größten Box für zwei Hunde haben, dass die da wirklich auch entspannt drin liegen und sitzen können, dass wenn wir da auf Dauer unterwegs sind, wir haben da geile Kissen reingepackt. Also es ging wirklich darum, dass es wirklich sehr, sehr komfortabel einfach dann auch für den Hund ist, wenn er da viel Zeit drin verbringt. Und darauf würde ich einfach wirklich achten. Auch eine super spannende Frage. Ist es möglich, Schmerzverhalten umzutrainieren, also anderes Verhalten auf Schmerzen zu trainieren? Und ich bin erstmal, gebe ich ganz offen zu, dachte ich mir so, was ist denn das für eine Frage? Ich war erst so ein bisschen empört. Ich habe die aber jetzt wirken lassen und finde die total schlau tatsächlich, diese Frage, weil ich erstmal so ein bisschen, also ich habe das tatsächlich erstmal total gemünzt auf, der Hund zeigt aggressives Verhalten bei Schmerzen und soll jetzt gedeckelt werden. Das war so meine erste Emotion, die damit hochkam. Und es stimmt natürlich gar nicht, weil es ja viel breit gefächerter ist und wir da so ein bisschen natürlich breiter drüber gehen müssen. Und die Frage ist extrem schlau, also danke für diese Frage. Also natürlich in allererster Linie möchte ich dazu sagen, dass es bei einem Verhalten, was aus Schmerzen resultiert, bitte immer grundlegend darum geht, die Schmerzen wegzukriegen. Klingt total scheiße, aber ihr wisst, was ich meine. Also es geht darum, den Hund zu gesunden, dass er schmerzfrei ist. Das ist absolut die Basis von allem, diskussionslos, ja? Und Training ist nur effizient möglich mit einem gesunden, schmerzfreien Hund, der sich wohlfühlt. Punkt. Auch das nochmal so als Basis. Jetzt haben wir aber natürlich ja auch bei Schmerzen unterschiedliche Verhaltensweisen. Und da kann es natürlich schon Sinn machen, das Verhalten manchmal umzulenken. Also ich habe mir jetzt mal ein Beispiel rausgenommen. Wenn Hunde zum Beispiel aus Stress, Schmerzverhalten zum Anfangen zum Beispiel so Pfoten lecken oder so übermäßiges Kratzverhalten zu zeigen. Und es kann ja manchmal so weit gehen, dass sie sich wund lecken oder wund kratzen. Dann ist es ja total wichtig, dass ich dieses Verhalten in den Situationen irgendwie unterbreche oder umlenke. Also ich hatte das zum Beispiel schon ganz häufig mit Pfoten lecken, dass man wirklich dann eine Alternative anbietet. Ja, dass man einfach sagt, der Hund kriegt einen Kauartikel, eine Leckmatte. Ihr müsst da wirklich schauen, dass ihr coole Sachen findet, die der Hund annehmen kann. Es muss für den Hund in den Situationen extrem hochwertig sein, um das einfach umlenken zu können. Aber es ist wirklich auch hier eben total wichtig, dass ihr parallel dazu einfach nochmal mit dem Tierarzt sprecht. So, also woher kommt es? Wann kommt anfallartig? Das kann ja auch zum Beispiel über Spaziergänge, dass die... Es heißt nicht grannen, es fällt mir gerade nicht ein, aber es gibt ja Hunde, die eben auf Gräser und sowas extrem allergisch reagieren, also die so ein Hautjucken zum Beispiel bekommen, was ja auch eine Form von Schmerzunwohlsein quasi ist, dass ihr da auch nochmal drüber sprecht, was sind Möglichkeiten, dass der Hund es nicht empfindet. Ja, klar kann ich die Gassi-Routen anpassen in solchen Fällen, ich kann aber auch einfach oder muss in diesen Fällen sogar einfach den Hund wirklich abduschen nach den Spaziergängen einfach. Es gibt dann bestimmt auch bestimmte Cremes oder es kann auch sein, dass ihr da vielleicht auch einfach dann für bestimmte Fälle auch Tabletten oder sowas bekommt, ja, um da einfach Linderung zu verschaffen, dass ihr da einfach nochmal drüber schaut. Und natürlich auch Management, ja, wenn ich einen Hund habe, der aktuell Schmerzen hat, ich bin vielleicht noch mitten in der Diagnostik, wir haben noch nicht das richtige Maß gefunden und der neigt zu einem aggressiven Verhalten wie Schnappen oder Beißen oder sowas, dann muss da ein Maulkorb drauf, Punkt. Das muss im besten Falle natürlich vorher trainiert werden, aber dann müsst ihr Situationen auch einfach managen zwischenzeitlich, ja. Ihr könnt nicht zwingend das komplette Verhalten, das wisst ihr auch, ich kann bei Bauchkrämpfen krümme ich mich, das kann ich ja nicht in der Form umtrainieren. Was ihr immer machen könnt, das ist wirklich total wichtig, ist, wenn ihr Hunde habt, die gerade ein Schmerzthema haben, ein Stressthema haben, dann ist es extrem wichtig, dass ihr Stress rausnehmt aus dem Alltag, der irgendwie vermeidbar ist, also wirklich Stress auf ein Minimum zu reduzieren. Das heißt zum Beispiel, wenn ich sage, wir haben einen Nachbarshund, der bellt meinen immer am Gartenzaun an und es stresst meinen Hund sehr. Und jetzt habe ich aber schon eine grundlegende Stressthematik, dann geht ihr bitte aktuell nicht an diesem Nachbarszaun vorbei. Ihr nehmt Gassi-Runden, die extrem entspannend für euch sind. Der Hund darf extrem viel Bedürfnisbefriedigung erfahren. Das heißt, der darf immer zu Ende schnüffeln, der darf immer zu Ende gucken, dass ihr da einfach Wasserglas auffüllen. Ja, das heißt, dass ihr da wirklich einfach darauf achtet, dass der viel machen darf, was seine Nerven schont und einfach wieder für Wohlbefinden sorgt, weil das ist einfach der beste Gegenspieler gegen Stress. Aber bei Schmerzen auch wirklich bitte nochmal mit dem Tierarzt reden, dass ihr auch notfalls wirklich mindestens phasenweise Schmerzmittel bekommt für solche Fälle. Habe ich alles dazu gesagt? Ich glaube schon. Ein so spannendes Thema, stundenlang könnte man reden. Zum Abschluss aber möchte ich euch auch noch einmal so mitgeben, was wir so ein bisschen auch prophylaktisch quasi machen bei der Mali und was ich, glaube ich, bei allen anderen Hunden, ich würde alles beibehalten, höchstens noch quasi ausbauen, ist, dass ihr wirklich mindestens einmal im Jahr oder anderthalb Jahre wirklich ein großes Blutbild machen. Wir checken da auch grundsätzlich immer die Mittelmeerkrankheiten mit, weil das war nämlich damals unser großes Thema, wo wir so ewig rumdiagnostiziert haben, ist tatsächlich, dass sie sich Anaplasmose eingefangen hatte. Und das haben wir ewig einfach nicht gecheckt, weil wir nicht im Ausland waren. Und das ist noch so ein paar Jahre her. Da war das wirklich noch so ein bisschen das Thema der Auslandstierschutzhunde oder Hunde, die im Ausland irgendwo im Urlaub waren. Aber es wird mittlerweile einfach über Zecken übertragen und es kann jeden Hund da erwischen. Deswegen auch bitte wirklich gute Zeckenprophylaxe betreiben, dass ihr da wirklich einfach drauf guckt. Ich war früher mit Zeckenprophylaxe tatsächlich auch ein bisschen nachlässig. Ja, das hat die arme Mali eigentlich letzten Endes bitter gebüßt. Geht da wirklich nicht mehr auf Naturprodukte, sondern macht es ordentlich. Da ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass sich eure Hunde was einfangen. Es sind massig mehr Zecken geworden, die da rumbeißen und es steigt einfach damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich eine fiese Krankheit einholen. Und deswegen bitte da wirklich mit dem Tierarzt, der Tierärztin eures Vertrauens einfach nochmal sprechen, was da für euch wirklich sinnvoll ist. Und lasst euch da nicht von irgendwelchen komischen Werbeversprechungen irgendwas erzählen. Das kleiner Sidekick. Dann, was wir tatsächlich auch prophylaktisch machen, ist alle 3 Monate entwurmen in Hochzeiten, wenn die Mani doch mal mehr Mäuse erwischt, als ich da dahinter her bin oder sowas. Wir sind da wirklich gut im Training, aber es ist nicht hundertprozentig, dass sie keine Maus erwischt. Dann könnt ihr wirklich auch gucken, es gibt manchmal ja auch wirklich Hunde, die sind einfach krass. Die sind so schnell im Mäusejagen. Es ist ein Sprung und die haben die Maus erwischt. Da habt ihr dann meistens wirklich wenig Chancen, was dagegen zu tun, weil die schaffen das auch an kurzen Leinen. Wie gesagt, nicht alle. Es gibt Hunde, die sind da auch sehr gut trainierbar, da kann man was machen. Aber wenn die tatsächlich da so viel erwischen, dann würde ich tatsächlich sogar auch in Absprache mit dem Tierarzt mal überlegen, monatlich zu entwurmen. Sonst alle 3 Monate, so machen wir das. Und wir gehen alle 3 bis 4 Monate zur Physio, lassen die Mani da eben einmal schön durchmassieren und durchchecken. Und ganz wichtig natürlich auch, dass ich einfach wirklich aufmerksam, wohlwollend, liebevoll die Körpersprache und das Verhalten von der Mali im Auge behalte. Welche Veränderungen haben wir? Und ich möchte jetzt nicht, dass ihr da wirklich gestresst, akribisch auf der Suche seid, dass bestimmt bei diesem Hund irgendwas schief laufen muss, sondern wirklich einfach ganz entspannt. Und man muss auch nicht bei jedem kleinsten Fitzelchen, wo man sagt, oh Gott, also wenn der Hund jetzt einmal Durchfall hat, sonst ihm eigentlich immer gut geht, dann würde ich, wenn der sonst sich bumper gesund zeigt, der gut frisst, munter drauf ist, dann kann man da locker mal einen Tag abwarten, weil das kann mal passieren. Wenn das aber in der Häufigkeit oder über eine Dauer einfach auftaucht, ja, dann muss man da einfach mal drüber schauen und zum Tierarzt laufen. Also auch hier wieder individuell einfach in den Kontext setzen. Und natürlich bitte mit Welpen, sehr jungen Hunden, sehr alten Hunden und Hunden, die eh vielleicht einfach gesundheitlich nicht gut aufgestellt sind, dann auch bei kleinen Zipperlein schneller zum Tierarzt laufen. Nur, dass wir das einmal gesagt haben. Und das Allerwichtigste ist wirklich, holt euch einfach ein gutes Team in Anführungszeichen an eure Seite. Also, dass man wirklich sagt, ich hole mir einfach wirklich, ich gehe wirklich auf die Suche nach einem guten Haustierarzt, einer guten Haustierärztin, wo ich mich gut aufgehoben fühle, wo ich Fragen stellen kann, wo sich einfach Zeit genommen wird für mich, die aber auch überhaupt keinen Schmerz damit haben, sich nochmal mit anderen KollegInnen auszutauschen. Also, dass ich einfach sage, ich würde hier die Befunde nochmal weiterreichen an XYZ. Da ist nämlich mein Tierarzt wirklich und sagt, ja, ja, klar, gar kein Problem, sag mir einfach Bescheid oder wir tauschen uns direkt aus, weil er einfach ein Allgemeintierarzt ist. Das heißt, er schaut auf das Allgemeine, aber es ist klar, dass es manchmal einfach Fachgebiete gibt, wo es total sinnvoll ist, nochmal jemand anders drüber schauen zu lassen. Und da haben wir natürlich auch mittlerweile so unser Netzwerk, wo wir einfach wissen, da können wir nochmal drüber gucken lassen. Auch ich bin da natürlich für meine KundInnen in der Verhaltensberatung, sprechen die auch solche Dinge nochmal mit mir ab, was da vielleicht auch sinnvolle Schritte gerade sind. Ist es wichtig, jetzt schon zum Tierarzt zu gehen und so weiter? Da sprechen wir natürlich auch drüber. Also das das heißt, wenn ihr eine gute Hundetrainerin an eurer Seite habt oder einen guten Hundetrainer, Verhaltensberater, was auch immer, wo ihr einfach sagt, da kann ich auch mal diese Frage stellen und mir da einfach nochmal ein bisschen Input einholen. Total wichtig, dass ihr das einfach habt. So, ich glaube, ich habe bestimmt nicht alles, aber das Wichtigste zu dem Thema gesagt. Ich würde mich wahnsinnig in diesem Fall tatsächlich freuen, wenn ihr diese Folge teilt, weil ich sie wirklich wichtig finde. Ich hoffe, es sind viele Punkte dazu. Wenn noch Fragen offen geblieben sind, wisst ihr sowieso. Total gerne schreibt mich einfach an über Instagram, per Mail, whatever. Und nur so, falls ihr jetzt irgendwie sagt, boah, da sind so ein paar Sachen aufgeploppt. Da habe ich mich mit meinem Hund sehr gesehen. Ich bin da aber total unsicher, was da jetzt sinnvoll ist für die nächsten Schritte. Der zeigt dieses XYZ-Verhalten. Dann gerne wirklich über die Website. Bucht euch einfach mal ein Erstgespräch. Ihr kriegt einen Anamnesebogen für mich. Ich habe tatsächlich aktuell 2 Plätze frei in der Verhaltensberatung. Schnappt sie euch gerne, weil dann besprechen wir das einfach und machen ganz euren individuellen Trainingsplan. Wir besprechen auch, welche Befunde vielleicht wichtig wären und so weiter. Dann kriegt ihr da einfach ein bisschen Hilfe noch an die Seite. Also einfach auf der Website gucken. Ich verlinke es euch in den Shownotes. Meldet euch. Ich liebe es sehr, wenn ich da einfach Hunden und ihren Menschen einfach zu einem gelasseneren, glücklicheren Alltag verhelfen kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf nächste Woche.